schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Folge 112 unseres Markt-Kompakt-Podcasts von Donner & Reuschel. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und wir kümmern uns heute um eines der beiden Kerngeschäftsfelder der Bank, also unserer Bank von Donner & Reuschel. Das eine Kerngeschäftsfeld, das kennen viele von Ihnen, das ist das Private Banking, also die Beratung vermögender Privatkunden und auch institutioneller Anleger. Und unser zweites Kerngeschäftsfeld, das ist das sogenannte Thema Verwahrstelle oder das Verwahrstellengeschäft. Und dazu möchte ich die folgende These besprechen oder über die folgende These sprechen, die lautet: Verwahrstelle ist ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld, nicht nur für die ganz großen Anbieter, sondern auch für ein traditionsreiches Privatbankhaus, wie es eben Donner & Reuschel ist. Und über diese These und über dieses Thema möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Gunnar Rieke. Er ist Leiter Financial Assets und Asset Servicing bei uns in der Bank. Gunnar, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, Carsten, vielen Dank für die nette Begrüßung.
Ja, sehr gerne. Dann lass uns gleich starten. Verwahrstellengeschäft, Asset Servicing, das ist nichts, was allgegenwärtig, glaube ich, allen ein bekanntes Thema ist. Darum müssen wir da gleich noch so ein bisschen tiefer reingehen auch und lassen uns von dir erklären, was wir machen in diesem Kontext. Ich möchte aber mal starten mit dir persönlich, Gunnar. Wir kennen uns ja auch schon ganz, ganz lange. Du bist seit 1999 in der Bank, ich seit 2003. Und als wir uns kennengelernt haben, da warst du bei uns im Devisenhandel. Wie ist dein Weg in der Bankenbranche oder in die Bankenbranche gewesen bis dahin? Was hast du vor Donner & Reuschel gemacht?
Ja, das war eigentlich eher ein Zufall, dass ich in der Bankenbranche gelandet bin. Ich wollte eigentlich nach dem Abitur BWL in Köln studieren und mein Abiturzeugnis war nicht ganz so gut, dass ich in Köln halt gleich das Studium beginnen konnte. Und da hatte ich mir dann halt eben überlegt, was ich tun kann, um die erforderlichen Wartesemester zusammenzubekommen. Und da ich in der 11. Klasse mal ein Schülerpraktikum bei der Sparkasse Hannover gemacht hatte und das gar nicht so schlecht fand, hatte ich mir halt eben überlegt, dass vielleicht was Bodenständiges, eine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann das Richtige sein könnte. Und hatte mich dann halt eben bei der Kreissparkasse Hannover beworben. Das hat halt eben auch geklappt. Und so habe ich dann halt eben eine Bankausbildung begonnen. Immer mit dem Ziel, dass ich halt danach dann halt eben direkt BWL studieren gehe. Während meiner Ausbildung fand ich das ganze Thema Banking auch gar nicht so richtig prickelnd. Am Schluss meiner Ausbildung bin ich aber im Auslandsgeschäft gewesen und im Auslandsgeschäft war auch der Devisenhandel angesiedelt und das Thema, das fand ich hochspannend, also sich mit Kapitalmärkten auseinanderzusetzen, Handelsgeschäfte eben abzuschließen, abzuwickeln, mit Kunden zu sprechen, sich über den Markt auszutauschen, das hat mich irgendwie gepackt und wie es der Zufall so wollte, wurde dort im Devisenhandel halt eben auch ein neuer Juniorhändler gesucht und da hatte ich mir halt eben gesagt, wenn das irgendwie funktioniert, dass ich nach der Ausbildung dort anfangen kann, dann bleibe ich halt eben auch dabei. Und so ist es dann halt eben auch gekommen. Dann habe ich halt eben noch einige Zeit dort bei der Kreissparkasse Hannover im Handel gearbeitet und bin dann aber 1999 zur Konrad-Hinrich-Donner-Bank gewechselt, habe dort halt auch zunächst Devisenhandel gemacht, habe dann aber im Laufe der Jahre dann halt auch andere Tätigkeiten ausgeübt, zum Beispiel das Thema Geldhandel. Ich habe auch mal eine Zeit lang unserem Chef-Treasurer halt assistiert. Und vor gut 15 Jahren kam es dann ja zur Fusion der Konrad-Hinrich-Donner-Bank und dem Bankhaus Donner & Reuschel in München. Da wurde das Organigramm ja dann nochmal so ein bisschen neu aufgestellt und da gab es dann halt eben auch neue Opportunitäten und Chancen. Und in dem Zusammenhang, in der Konstellation, bin ich dann halt eben Leiter des Renten- und Devisenhandels geworden, was mir auch viel Spaß gemacht hat. Und eine große Freude halt eben war. Allerdings hat sich das Geschäft über die Jahre auch stark verändert. Als ich angefangen habe bei Donner & Reuschel, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, da gab es dann halt eben noch Broker-Leitungen, die wir halt eben hatten, über die wir Geschäfte abgeschlossen haben. Ich habe mich ganz viel übers Telefon ausgetauscht. Über Reuters Dealing wurden Geschäfte abgeschlossen. Das war eine hochspannende Zeit. Das Ganze hat sich aber auch natürlich aufgrund der Regulatorik dann immer mehr verlagert, dass halt eben die Anfragen über Plattformen gekommen sind, wo letztendlich mehrere Adressen angefragt werden und dann halt eben der beste Quote den Hit bekommt und das Geschäft bekommt und das Geschäft ist immer unpersönlicher geworden. Und da ich gerne Kontakt zu Menschen habe, habe ich mich halt eben umgeschaut, was es vielleicht sonst noch geben könnte und da auch zu dem Zeitpunkt bei uns in der Bank so ein paar Umstrukturierungen stattgefunden haben, gab es halt eben die Chance, dass ich in das Asset Servicing wechsle und dort halt eben die Abteilung Financial Assets übernehme. Und das Ganze mache ich seit 2018 mit viel Freude.
Okay, also vielen Dank für den für die Darstellung deines Wegs, wozu du jetzt nicht mehr gekommen bist, ist zum BWL-Studium, richtig?
Ja, das ist ganz, ist nicht ganz richtig. Also ich habe natürlich nicht hauptberuflich sozusagen studiert, aber nebenberuflich. Ich habe schon an der Frankfurt School of Finance and Management diverse berufsbegleitende Studiengänge absolviert, den Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, den diplomierten Bankbetriebswirt, und dann habe ich halt auch noch einen Executive MBA oben drauf gesetzt, sodass ich halt das ganze berufsbegleitend gemacht habe. Das Studentenleben kam dann so ein bisschen weniger zugute, halt, dass ich musste nebenbei arbeiten.
Okay, und die Banklehre war eine gute Grundlage, wie erwartet.
Das kenne ich ja auch
übrigens. Banklehre oder die Motivation zur Banklehre kann nicht schaden, in Anführungsstrichen. Das kann eine gute Grundlage sein. Super, vielen Dank. Dann lass uns in das fachliche Thema einsteigen und erklär uns bitte mal, Gunnar, was macht ihr heute, was machst du heute mit deinem Team und was bedeutet das Thema Verwahrstelle?
Ja, also vielleicht kann ich ja grundsätzlich erstmal so ein bisschen erzählen, was wir bei uns im Asset Servicing für Kundengruppen im Fokus haben. Zum einen sind wir letztendlich Dienstleistungspartner für unabhängige Vermögensverwalter. Unabhängige Vermögensverwalter haben ja Endkunden, für die sie eine Depotbank brauchen, die Konten und Depots führt, und das machen wir halt eben, und wir erbringen auch für die unabhängigen Vermögensverwalter Brokerage-Dienstleistungen. Das ist halt das eine, was wir halt eben im Asset Servicing machen, und das zweite, vom Volumen her deutlich größere Thema, ist halt eben das Thema Verwahrstelle. Da ist es bei mir in der Abteilung so, dass wir eben das Gesicht zum Markt sind, dort halt eben Ansprechpartner sind für die Asset Manager, für die Fondsinitiatoren, für die Financial Consultants, aber natürlich auch für unsere Pendants auf der Seite der KVG. Letztendlich machen wir die Kundenbetreuung und das Thema der Neukundenakquise. Eine ganz wichtige Aufgabe der Verwahrstelle ist natürlich halt aber auch der Maschinenraum. Das ist eine weitere Abteilung, die KAGW-Verwahrstelle, Financial Assets, die es bei uns in der Bank gibt. Und die sind letztendlich die Mitarbeiter, die halt eben die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben einer Verwahrstelle erfüllen. Und die kann man grundsätzlich eigentlich in drei verschiedene zentrale Aufgaben unterteilen. Das ist zum einen natürlich die Verwahrung der Vermögensgegenstände. Ja, das sind dann halt eben Wertpapiere, Liquidität oder auch andere Assets eines Fonds, die halt eben von uns überwacht werden und auch verwahrt werden. Ganz wichtig ist natürlich halt auch die Kontrollfunktion. Es gibt ja das magische Dreieck, das Investment-Dreieck auf der Seite der Investmentfonds, das halt aus der Kapitalverwaltungsgesellschaft, aus dem Asset Manager / Fondsinitiator und der Verwahrstelle besteht. Und unsere Aufgabe als Verwahrstelle ist eben die Überwachung der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auch kurz KVG, die halt eben letztendlich den Fonds administriert. Und hier haben wir verschiedene Aufgaben, die wir wahrnehmen. Zum Beispiel überprüfen wir, ob die Anteilspreise von der KVG korrekt berechnet werden, ob Anlagegrenzen eingehalten werden, die die Fonds haben. Und letztendlich als dritte große Aufgabe von einer Verwahrstelle ist es halt eben noch wichtig, dass wir die Zahlungsströme überwachen. Hier kontrollieren wir die Cashflows der Fonds. Wir stellen sicher, dass die Gelder korrekt auf den Fondskonten eingehen und eben halt auch so verwendet werden, wie sie es sollen. Im Großen und Ganzen kann man halt sagen, dass die Verwahrstelle ein ganz wichtiger Schutzmechanismus für Anleger auch ist.
Okay, also ich sage immer, um das einfach zu erklären, im Grunde genommen geht es darum, das können sich Privatkunden vielleicht so vorstellen, die haben ja auch ein Depot bei der Bank. Ein Fonds ist eine juristische Hülle, die von einem Asset Manager gemanagt wird beispielsweise. Die KVG stellt diese Hülle und diese juristische Person braucht auch ein Depot. Aber es ist viel mehr, wie du eben dargestellt hast, weil es ganz, ganz viele regulatorische Anforderungen auch sind, die wir da einhalten
müssen. Absolut korrekt.
Ja. Okay. Und ich habe das eben schon mal skizziert. Das Thema Verwahrstelle ist eines von zwei Kerngeschäftsfeldern der Bank. Das heißt, wir setzen zukünftig natürlich auch darauf, insbesondere hier zu wachsen. Kannst du ganz kurz nochmal darstellen, und wir sind ja auch gewachsen in den letzten Jahren schon, teilweise auch indem wir Geschäfte übernommen haben von anderen Häusern, wie die, also wie unser Wachstum, wie sich das Geschäft entwickelt hat in den vergangenen Jahren und was eigentlich die Zielsetzung ist für die nächsten Jahre?
Ja, also grundsätzlich befinden wir uns im Verwahrstellengeschäft in einem sich konsolidierenden Markt. Wenn man sich die BVI-Verwahrstellenstatistik der letzten Jahre anschaut, so kann man halt eigentlich feststellen, dass sich in den letzten Jahren, dass immer 1 bis 2 Verwahrstellen das Geschäft eingestellt haben. Und grundsätzlich kann man halt eben auch feststellen, dass eine Konsolidierung auf die ganz großen Adressen, wie zum Beispiel eine State Street, stattfindet. Wir als Donner und Reuschel fühlen uns aber in unserer Nische sehr wohl und auch gut aufgestellt und konnten auch in den vergangenen Jahren Opportunitäten nutzen, wie zum Beispiel die Übernahme des Vermögensverwalter-Offices von Berenberg im Jahr 2020 oder auch ganz aktuell die Übernahme des liquiden Verwahrstellengeschäftes der Warburg Bank. Aktuell, um vielleicht auch mal so ein bisschen auf das Thema der Zahlen zu kommen, verwahren wir Mandate in einem Gesamtvolumen von 34 Milliarden Euro ungefähr, wovon circa 25 Milliarden oder knapp 25 Milliarden auf die Financial Assets entfallen und gute 9 Milliarden Euro auf die Real Assets. Wir sind also nicht nur Verwahrstelle für Financial Assets, sondern halt eben auch für Real Assets, für Sachwerte.
Also Immobilien haben, beispielsweise, ne?
Ganz genau. Immobilien, genau. Infrastruktur, Private Equity, solche Themen, die halt eben illiquide sind, die halt ja nicht an der Börse gehandelt werden, keine Wertpapierkennnummer haben. Das sind da so die Themen, die da gespielt werden. Mhm. Bei den Financial Assets, ich hatte es ja vorhin erzählt, dass wir uns in einer Nische befinden. Ja, da stehen für uns die offenen Wertpapierpublikumsfonds im Fokus. Da rangieren wir aktuell auf Platz 6 von 22 Verwahrstellen in der BVI-Verwahrstellenstatistik, fühlen uns damit auch grundsätzlich ganz gut aufgestellt. Du hast ja eben auch gefragt, ob es irgendwie in Richtung Wachstum halt irgendwo noch was gibt. Halt, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir da halt eben auch perspektivisch einen Rang weiter nach oben klettern können auf den 5. Platz, wobei man halt aber auch sagen muss, dass das letztendlich gar nicht so entscheidend ist. Wichtig ist natürlich für uns, dass wir für unsere Fondspartner einen guten Job machen, ja, dass wir diese halt eben nach vorne bringen, dass die zufrieden mit uns sind. Und wenn das halt eben der Fall ist, dann wachsen auch wir und dann wachsen wir halt auch gemeinsam und dann sind halt eben alle glücklich. Vielleicht nochmal zu erzählen, offene Wertpapierpublikumsfonds, die Nische, in der wir halt eben unterwegs sind, wer sind da halt eben unsere Kerngruppen? Wir sind ja eine mittelständische Bank. Und wir sehen uns halt auch als Verwahrstelle für den Mittelstand. Und letztendlich haben wir kleine und mittelständische Asset Manager im Fokus, nicht die ganz großen Adressen. Die werden auch als Fondboutiquen bezeichnet. Und hier können wir, glaube ich, halt auch wirklich einen Mehrwert liefern und eben halt auch ja die Kunden dann halt eben nach vorne bringen.
Mhm. Also das ist vielleicht auch so eins unserer Kernunterscheidungsmerkmale. Klar, du hast eben gesagt, die Großen, die sammeln natürlich oder spielen in dieser Konsolidierungsphase, die du beschrieben hast, eine ganz wichtige Rolle und werden immer größer, nutzen vor allen Dingen Skaleneffekte, kann ich mir vorstellen. Also eine Maschine sozusagen immer mehr Assets draufbringen, da kann man dann kostengünstiger unterwegs sein. Aber ich habe vor kurzem mal mit einem unserer Kunden gesprochen und der auch eben verschiedene Verwahrstellen kennt und der sagt einfach, der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir persönlich erreichbar sind. Kann man so vielleicht sagen, du hast eben gesagt, Fondboutiquen, wir sind ein mittelständisches Haus, also einfach auf Augenhöhe und persönlich miteinander sprechen? Oder wie würdest du unsere Stärken umschreiben?
Ja, also das ist absolut richtig. Also zum einen, was du zuerst gesagt hast mit den Skaleneffekten halt, also ich glaube, dass jetzt die ganz großen Adressen, wenn man das halt irgendwie mit der Schifffahrt vergleicht, eher so wie Tanker unterwegs sind und wir sehen uns dann doch schon eher so ein bisschen als Speedboat aufgrund unserer Größe und für uns ist halt eben auch möglich, dass man halt eben links und rechts des Weges halt eben eine Alternative findet und nicht halt eben einfach die Prozesse ganz klar immer durchgetaktet halt gehen muss, die vorherrschen. Aber was du eben angesprochen hattest, persönliche Erreichbarkeit, das ist für uns natürlich absolut wichtig und glaube ich auch einer unserer USPs. Unsere Fondspartner bekommen halt eben immer einen persönlichen Kundenbetreuer zur Seite gestellt, der letztendlich für alle Themen der zentrale Ansprechpartner ist. Man kann sich das so vorstellen wie einen Concierge im Hotel. Der Kundenbetreuer, der weiß nicht immer sofort die passende Antwort, aber er weiß genau, wen er halt eben bei uns in der Bank ansprechen muss, um halt eben die richtige Antwort zu bekommen. Und dann kommt er halt eben relativ kurzfristig halt eben auf den Kunden wieder zu mit der Antwort, die er halt eben erwartet. Wenn es halt eben sehr fachspezifische Themen sind, holen wir auch mal den Spezialisten dann halt für das Gespräch halt eben mit dazu. Und was sicherlich halt bei uns halt auch noch eine Besonderheit ist, wir agieren komplett aus Deutschland heraus. Bei uns ist es halt nicht so, dass wir Callcenter in dass wir Callcenter in Indien oder eben in Polen haben, sondern eigentlich kann man sagen, dass bei uns das Verwahrstellengeschäft fast komplett zentral aus Hamburg heraus erfolgt. Wir haben ein paar kleine Satelliten, was die Kundenbetreuung angeht, zum Beispiel in Frankfurt und in München. Aber sonst ist halt eben alles zentral bei uns in Hamburg gebündelt. Wenn wir auf weitere Alleinstellungsmerkmale bei uns bekommen, ist sicherlich unser Handel noch mit zu erwähnen. Wir wollen, wenn wir als Verwahrstelle für einen Fonds auf der Financial Asset Seite agieren, nicht nur die Verwahrung übernehmen, sondern eigentlich auch immer unseren Handel mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, dass wir da halt auch für kleine und mittelgroße Asset Manager wirklich Vorteile bieten können. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Asset Manager eine größere Order zu platzieren hat in illiquiden Titeln. Ja, dann kann unser Handel da wertvolle Hinweise geben, wie man diese Orders marktschonend platzieren kann, um halt eben bessere Ausführungskurse zu erzielen. Auch wenn es um das Thema geht, Risiken aus Portfolien herauszuhatchen über Derivate, stehen unsere Händler immer gerne als Ansprechpartner zur Verfügung und können vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt auch nochmal eine Alternative mit hervorbringen. Und das Motto unserer Händler ist letztendlich Talk to the Trader. Und das ist halt auch wirklich ernst gemeint. Unsere Händler suchen den Austausch mit den bei uns angebundenen Asset Managern, unterhalten sich gerne über die Themen, die sie halt eben im Tagesgeschäft haben. Und vielleicht noch als eine Besonderheit, die auch bei uns sicherlich hervorzuheben ist, ist, dass wir im Handel von 8 bis 22 Uhr erreichbar sind. Das ist auch oftmals bei Mitbewerbern nicht der Fall, wenn es halt eben nochmal wichtige Themen gibt, die nach 18 Uhr im US-Geschäft halt eben anliegen, Orders zu platzieren sind, sind unsere Händler da halt eben auch noch greifbar und können dann halt eben mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Okay, sehr schön. Also wirklich ein umfassendes Angebot und du hast es eben so beschrieben, ihr seid die Schnittstelle auch und holt bei Bedarf Spezialisten mit rein. Das ein oder andere Mal darf ich euch auch unterstützen in Anlageausschusssitzungen beispielsweise, wenn es um den großen Blick geht von Makroseite. Das genieße ich auch immer sehr, vor allen Dingen auch in den Austausch zu gehen und die Sicht eurer Kunden mitzunehmen auf die Märkte. Wir haben jetzt eben schon mal drüber gesprochen oder du hattest es schon erwähnt, bei euch geht es um Financial Assets. Anders ausgedrückt, alles das, was liquide handelbar ist oder tagtäglich an der Börse gehandelt wird. Also naheliegende Dinge sind Aktien, Anleihen beispielsweise. Ich weiß aber, bei euch im Verwahrstellengeschäft spielt auch das Thema Krypto schon eine Rolle. Kannst du das nochmal ganz kurz umschreiben, wie wir da positioniert sind?
Ja, also das Thema Krypto spielt für uns natürlich halt auch eine Rolle. Wir haben halt auch einen Kryptofonds, den wir verwahren. Wenn ein Fondsinitiator auf uns zukommt und eben einen Kryptofonds auflegen möchte, sind wir natürlich halt auch ansprechbar und stehen da gerne zur Verfügung. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass die Nachfrage nach Kryptos in den oder nach Fonds, die in native Kryptos investieren, in den letzten Monaten eher etwas nachgelassen hat. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass wir neuen Trends und Themen immer sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Wir verwahren zum Beispiel seit vielen Jahren mit dem Hansa Gold den ersten Goldfonds, der bis zu 30% seines Vermögens direkt in physischem Gold verwahrt. Auch bei dem Thema von Mikrofinanzkrediten waren wir mit dem Invest in Visions Mikrofinanzfonds einer der Pioniere und ganz brandaktuell sind wir seit Anfang Mai auch Verwahrstelle für ETFs mit dem Powered Work UCITS ETF. Das ist ein Fonds oder eine Strategie, die von der Aramea Asset Management GmbH umgesetzt wird und von der Hansa Invest administriert wird als KVG. Verwahren wir den ersten deutschen Fonds mit parallel existierenden börsengehandelten und nicht börsengehandelten Strategien.
Okay, also wirklich ein umfassendes Angebot auch und das wiederum ist, glaube ich, dann eben auch, wir haben da eben drüber gesprochen, Unterscheidungsmerkmal. Wir haben eben nicht eine rein standardisierte Produktpalette, das gilt insgesamt ja für die Bank und so auch bei euch im Verwahrstellengeschäft, sondern wir sind da, laufen offenen Auges und mit offenen Ohren durch die Gegend und schauen einfach, welche Bedürfnisse sind da und versuchen die dann auch zu realisieren für unsere Kunden. Genau. Zu dem Thema oder in dem Kontext, wir hatten vor kurzem in diesem Podcast gesprochen mit Michael Geke, Gründer der Quantmate GmbH und auch einer unserer Kunden oder eurer Kunden, der vor allen Dingen KI-basierte Asset-Management-Strategien entwickelt. Das Stichwort künstliche Intelligenz ist ja an den Börsen so allgegenwärtig geworden in den letzten Monaten. Welche Rolle spielt KI heute oder vielleicht auch perspektivisch in der Zukunft bei euch in eurem Business?
Ja, also künstliche Intelligenz wird das Verwahrstellengeschäft in den nächsten Jahren deutlich verändern. In den letzten Jahren gab es ja schon viele Pilotprojekte, die jetzt nach und nach in das Tagesgeschäft überführt werden. Im Fokus stehen hier sicherlich die Themen Automatisierung, Skalierung und auch bessere Datenanalyse. Im operativen Tagesgeschäft können zum Beispiel durch KI die Bearbeitungszeiten, die Fehlerquoten und auch operative Kosten gesenkt werden. Wichtig, muss man aber sagen, bleibt es sicherlich dennoch, dass man persönlichen Kontakt hält. Das Verwahrstellengeschäft ist ja sehr komplex. Wenn es zum Beispiel um die Auflage eines neuen Fonds geht, da reicht eine künstliche Intelligenz alleine nicht aus. Und da ist es halt eben auch nach wie vor erforderlich, dass man einen persönlichen Ansprechpartner hat. Und das wird auch zukünftig wichtig bleiben und auch einen Unterschied machen. Und da sehen wir uns gut aufgestellt.
Gut. Dann haben wir auch das Thema KI mit besprochen und die Einwirkung oder die Auswirkung auf euch im Verwahrstellengeschäft. Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick gewonnen, Gunnar. Ganz herzlichen Dank für deinen Input. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Carsten.
Und vielleicht können wir das Thema dann auch nochmal in einem der folgenden Podcasts wieder aufnehmen, weil auch das, glaube ich, haben wir gut gehört. Eben, es gibt auch hier immer wieder neue Entwicklungen, sei es technologisch beispielsweise oder regulatorisch, auf die wir dann entsprechend auch uns einstellen werden. Mir bleibt noch ein Fazit zu ziehen nach diesem Gespräch mit Gunnar Rieke. Und ich würde es mal so formulieren, das Thema Verwahrstellengeschäft ist und bleibt ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld, auch oder gerade für mittelständisch positionierte kleinere Anbieter, wie es eben Donner und Reuschel ist, wenn man sich neuen Entwicklungen anpasst und vor allen Dingen auf die Kunden eingeht oder die Kunden versteht. Ich bedanke mich bei Gunnar, das habe ich eben schon gerade gemacht. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei waren und ich freue mich auf die Neuauflage unseres Podcasts in ungefähr 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Carsten Mumm.